Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Einen guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend auch von mir.
7 Weltmeistertitel, 2 Goldmedaillen bei Olympia. Als Biathletin hatte sie schon früh alle sportlichen Ziele erreicht, wie sie selbst einmal sagte. Die Ausnahmesportlerin blieb Laura Dahlmeier auch nach dem Ende ihrer Profikarriere als Bergsteigerin und auch als Skiführerin. Die Berge sind immer ihre Liebe geblieben. Zuletzt war sie Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge auf etwa 5700 Metern. Doch dabei ereignete sich vor 2 Tagen ein schwerer Unfall. Laura Dahlmeier wurde von einem Steinschlag getroffen. Bis zuletzt blieb die Hoffnung auf ein Wunder. Doch heute nun die erschütternde Nachricht. Laura Dahlmeier ist bei diesem Bergunfall ums Leben gekommen. Sie wurde 31 Jahre alt. Veit Schmelter blickt auf ihr Leben zurück.
In den Bergen fühlte sie sich frei. Immer wieder testete sie ihre Grenzen aus. Die Berge waren Laura Dahlmeiers Heimat und wurden nun ihr Schicksal. Der Leyla Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge. Hier wurde Dahlmeier am Montag beim Bergsteigen auf rund 5700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen. Ihre Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab. Das Gelände für Helfer nur schwer zugänglich und gefährlich. Hinzu kamen schwierige Wetterbedingungen. Heute dann hat das internationale Retterteam alle Bergungsversuche abgebrochen. Laura Dahlmeier war eine Ausnahmesportlerin mit klarer Vision.
Meine Ziele waren schon immer Profisportlerin werden. Ich wollte da in die Weltcup-Mannschaft, in A-Kader. Und ja, das habe ich auch so kommuniziert. Also wenn mich jemand gefragt hat, wenn mich die Oma gefragt hat, ja, Laura, was möchtest du später mal werden? Dann habe ich gesagt, ja, Biathletin.
Eine Karriere im Poesiealbum geplant. Schon in der Grundschule war für sie klar, was sie einmal werden will. Oben stehen, das war immer ihr Ansporn. 2015 ihr erstes WM-Gold mit der Staffel. Was dann folgte, war eine Bilderbuchkarriere. 2017 in Hochfilzen stellt Dahlmeier einen Rekord auf. Eine Medaille bei jedem WM-Rennen, davon 5-mal Gold und 1-mal Silber. Eine einmalige Vorstellung. 2018 erfüllt sich dann ihr Kindheitstraum, den sie schon im Poesiealbum aufgeschrieben hatte. Olympiasiegerin in Pyeongchang. 2-mal Gold, 1-mal Bronze. Mit gerade einmal 24 Jahren hatte sie alles im Biathlon erreicht und beendete ihre Karriere.
Und ich habe schon so das Gefühl gehabt, jeder schaut auf mich und jeder hat diese Medaille, auch wirklich diese Goldmedaille erwartet.
Weggefährten und Teamkollegen würdigen Dahlmeier heute in zahlreichen Posts in den sozialen Medien und zeigen sich tief bewegt. Ob Skirennläufer Felix Neureuther oder die Ex-Biathletin Magdalena Neuner, für die Wintersportgemeinde steht die Welt heute still. Dahlmeier wollte nicht, dass sich andere für sie in Gefahr begeben. Schriftlich hatte sie festgehalten, niemand solle sein Leben riskieren, um ihren Leichnam zu bergen.
Zum Tod von Laura Dahlmeier gleich im Anschluss an die Tagesthemen und in der ARD-Mediathek ein ausführlicher Nachruf, ein Blick auf ihr Leben. Schon lange wird vielerorts in Deutschland, egal ob in Ost oder West, im Norden oder Süden, über marode Schulen gesprochen. Solche Bilder sind nicht neu. Nun pumpt der Bund Milliarden in die Sanierung von Schulen, auch Kitas, Krankenhäuser, Straßen. Der Sanierungsstau soll aufgelöst werden. Doch damit sind die finanziellen Probleme für die Kommunen bei weitem nicht gelöst, wie heute ein neuer Finanzreport zeigt. Denn sie sind abhängig, im Guten wie im Schlechten, von den politischen Entscheidungen im Bund und auch in den Ländern. Vieles hat direkte Auswirkungen auf die Kassen der Kommunen und die zeigen zuletzt rekordverdächtige Haushaltslöcher auf. Was das für die Sanierungen bedeuten kann, zeigt André Katschal in Brandenburg.
Schön ist sie geworden, die neue Kita in Neustadt-Dosse. Gerade erst frisch saniert, Platz für knapp 100 Kinder. Gekocht wird jeden Tag frisch, innen hui, aber außen so lala. Die Kita ist in die Jahre gekommen. Der Plan war, auch an der Fassade etwas zu machen. Das Geld dafür war schon fest eingeplant.
Und der zweite Bauabschnitt, der zielt darauf ab, die Außenfassade, die man merklich den Zahn der Zeit angesehen hat, und die Außenanlagen zu gestalten. Und da muss man klar sagen, zurzeit ist eine Finanzierung nicht darstellbar. So ehrlich muss man sein.
Mitten im laufenden Haushaltsjahr erreichte das Amt die Hiobsbotschaft. Das Land Brandenburg gibt 400.000 Euro weniger zum Haushalt dazu als geplant. Und gleichzeitig steigen alle möglichen Kosten für Gebäudeunterhalt, Energie, Straßensanierung.
Und natürlich die Tarifabschlüsse für alle Kolleginnen und Kollegen. Wir im Amt Neustadt-Dosse, wir sind 188 Beschäftigte. Da staunt man manchmal, wie viele Beschäftigte hier so arbeiten. Das ist wirklich vom Bauhof über Erzieherinnen, über Verwaltungskräfte bis hin zu Köchinnen und Hausmeister. Also wir sind ein vielfältiges Team und da machen sich die Tarifabschlüsse erheblich bemerkbar.
Und nicht nur Neustadt, sondern der gesamte Landkreis schreibt rote Zahlen. Dem Landrat von Ostprignitz-Ruppin fehlt das Geld hinten und vorn. Das heißt Haushaltssperre statt Sanierung.
Wir müssen alles streichen, haben mit Haushaltssperren jetzt nur das zu halten schon nicht mehr geschafft, werden also wahrscheinlich nicht mehr ohne Kassenkredit auskommen. Heißt auf Pump die Alltagsunterhaltung, die Gehälterzahlungen, alles in den nächsten ein, zwei Jahren überbrücken müssen.
Und die massive Krise trifft Kommunen in ganz Deutschland. Nach Jahren leichter Überschüsse drehten die Haushalte 2023 ins Minus. Im vergangenen Jahr dann der Einbruch, minus 24,8 Milliarden Euro. Die Bertelsmann Stiftung hat die Finanzlage der Kommunen untersucht. Sie sieht strukturelle Probleme, etwa die Inflation und sinkende Steuereinnahmen durch die schrumpfende Wirtschaft.
Es ist ein historisches Defizit deutschlandweit. Fast alle Kommunen sind abgestürzt, was ihre Budgets angeht. Und das ist eben genau auch das Problem, dass vor Ort die Leistungen nicht mehr erbracht werden können, was natürlich zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung führt.
In Neustadt-Dossel haben sie in der Not kürzlich Führungskräfte eines örtlichen Energieversorgers zum Arbeitseinsatz eingeladen. Diese bauten dann unentgeltlich einen Zaun um die Kita.
Also nur diesen Zaun, das sieht erstmal ein bisschen banal aus, wenn man sagt, hier 35 Meter Zaun. Aber wir brauchen den, um den Spielplatz abzusichern. Wir haben eine viel größere Spielfläche und das hilft uns enorm weiter.
An den Kindern wollen sie als letztes sparen, sagt Amtsdirektor Schumacher. Deshalb fordert Neustadt, wie so viele Kommunen, dringend mehr Geld von Bund und Ländern.
Ja, und in Berlin wurde heute über so viel Geld entschieden wie noch nie. Der Bundeshaushalt fürs kommende Jahr mit gigantischen Summen, die vor allem durch das schuldenfinanzierte Sondervermögen möglich sind. Also eigentlich ausreichend Geld vorhanden, um alle Probleme zu lösen? Dazu gleich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hier im Interview. Er ist seit wenigen Monaten erst im Amt und legt heute bereits den zweiten Bundeshaushalt vor. Und die Erwartungen, die sind groß. Denn die hohen Neuschulden lassen sich wohl nur rechtfertigen, wenn sie tatsächlich Wachstum bringen. Und das schnell. So sieht auch der Plan der Bundesregierung aus, die Wirtschaft im Rekordtempo ankurbeln. Doch kann das mit den Investitionen gelingen? Alexander Budwig.
Es ist eine gigantische Summe. 520 Milliarden, 475 Millionen, 590.000 Euro. Das sind alle Ausgaben des Bundes im kommenden Jahr, wenn es nach Finanzminister Klingbeil geht. Dabei versucht er den Blick vor allem auf die beabsichtigten Investitionen zu lenken.
Es ist richtig, dass wir in unsere Sicherheit investieren und es ist auch richtig, dass wir unseren Investitionsrückstand, den wir über viele Jahre aufgebaut haben, dass wir den abbauen.
Und tatsächlich. Mit fast 127 Milliarden Euro investiert der Bund so viel wie noch nie. Darunter 4 Milliarden Euro für bezahlbare Wohnungen. 6 Milliarden Euro für Krankenhäuser. Und mehr als 21 Milliarden Euro für Straßen, Brücken und Schienen. Doch manches davon sei schlicht zurechtgemogelt, sagen die Grünen.
Was wir jetzt sehen, ist, dass alte Projekte über Kredite finanziert werden, zum Beispiel bei der Bahn, um Geld freizuschaufeln, um dann Klientelpolitik der Bundesregierung zu machen. Das war nie die Abmachung, das passiert jetzt und insofern ist es ein unseriöser Haushalt, aber vor allem auch ein zukunftsvergessener Haushalt.
Und die Linke kritisiert, dass viel zusätzliches Geld für Rüstung vorgesehen sei, aber vergleichsweise wenig für Soziales.
Da es bei Rüstung whatever it takes heißt, heißt das, dass der Sozialstaat so bedroht ist, wie er noch nie bedroht war. Da werden Kommissionen eingesetzt, wo Ergebnisse völlig offen sind. Und ich sage, wer nach 100 Tagen in ein derartiges Schuldenlabyrinth gerät, der hat seinen Haushalt nicht im Griff.
Insgesamt plant die Bundesregierung mit mehr als 174 Milliarden Euro neuen Schulden. Rechnet man Haushalt und die Sondertöpfe für Infrastruktur und Bundeswehr zusammen. Die Kanzlerpartei CDU will wie der Finanzminister deswegen bald schon wieder sparen.
Wir werden uns alle Förderprogramme angucken. Wir brauchen die Strukturreform in der Sozialversicherung. Wir müssen bei den Personalkosten runter. Das heißt, ich glaube, es bleibt keine Zahl auf einer anderen. Wir brauchen eine große Sparanstrengung in den nächsten Jahren.
Und dann, ja, noch eine wuchtige Zahl. 172 Milliarden Euro. So viel Geld fehlt dem Bundeshaushalt in den darauffolgenden 3 Jahren. Die Summen allesamt gigantisch. Die Herausforderungen für die Haushaltspolitiker im Bundestag sind es auch.
Eine gigantische Aufgabe, und über den Bundeshaushalt und ob die vielen neuen Schulden wirklich eine gute Investition in die Zukunft sind, habe ich am frühen Abend mit dem Bundesfinanzminister gesprochen, Lars Klingbeil in Berlin. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Sie haben heute gesagt, Sie sorgen mit Rekordtempo für mehr Wachstum. Dabei hieß es doch richtigerweise, das Geld wird erstmal mit Rekordtempo ausgegeben und aufs Wachstum hoffen Sie dann, oder?
Wir sorgen für Rekordinvestitionen in unserem Land. Ich habe heute einen Bundeshaushalt eingebracht ins Kabinett, der 126 Milliarden an Investitionen jetzt im Jahr 2026 vorsieht. Das ist eine Rekordsumme. Wir sorgen dafür, dass in Schulen, in Kitas, in Straßen, in Brücken, in die Digitalisierung, in den Wohnungsbau investiert wird, also dass unser Land massiv vorangebracht wird. Und natürlich setzen wir mit all diesen Investitionen auch darauf, dass die wirtschaftliche Stärke unseres Landes angekurbelt wird, dass die Arbeitsplätze gesichert werden. Und wir sorgen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Gerechtigkeit erfahren. Das ist ja etwas sehr Wichtiges, beispielsweise für junge Familien, wenn durch den Ausbau der Kitas oder der Schulen auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestärkt wird.
Und diese Rechnung mit all diesen Investitionen, die geht doch nur auf, wenn das Wachstum, wie Sie selbst sagen, im Rekordtempo auch wirklich kommt. Wenn so also alles von einem schnellen Wachstum abhängt, wieso dann Investitionen in auch teure Wahlversprechen wie die Pendlerpauschale oder die Mütterrente? Sind das wirklich die besten Mittel, um Deutschland schnell auf Wachstumskurs zu bringen?
Es sind Mittel, die wir verabredet haben. Ich mache da gar kein Hehl draus, dass manche dieser Verabredungen nicht die Idee der Sozialdemokratie waren. Aber ich sage Ihnen, zu einer Koalition gehört, dass wir Dinge gemeinsam verabredet haben und dass wir sie auch umsetzen. Für mich war wichtig, dass wir wirklich Rekordinvestitionen in die Infrastruktur unseres Landes haben, dass wir unser Land modernisieren. Und wenn ich das Beispiel der Pendlerpauschale herauspicken darf, dann sage ich Ihnen, das sorgt auch für mehr Gerechtigkeit, wenn es beispielsweise um die Menschen geht, die im ländlichen Raum leben, die längere Wege zur Arbeit haben. Die wollen wir stärken, die wollen wir unterstützen. Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt, dass gerade die, die im ländlichen Raum leben, auch sagen, die Politik sieht uns und die Politik sorgt dafür, dass unsere Situation verbessert wird.
Sie sprechen von Investitionen, aber mit diesen Investitionen machen Sie auch Schulden wie nie zuvor. Das ist eine Wette auf die Zukunft. Bei zuletzt Nullwachstum und nun auch den höheren US-Zöllen. Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass das alles gut geht?
Das geht gar nicht um Zuversicht, sondern es geht darum, dass wir sehr klar analysiert haben in der Regierung, auch während der Koalitionsverhandlungen, dass wir auf den Wachstumspfad zwingend zurückkommen müssen, dass wir alles dafür tun wollen, dass Deutschland wirtschaftlich wieder stärker wird, dass die Arbeitsplätze in unserem Land gesichert werden, damit auch Unsicherheiten bei den Menschen genommen werden. Und wir sind jetzt 85 Tage im Amt mit der neuen Regierung, 2 Haushalte jetzt auf den Weg gebracht, den Wachstumsbooster, den Bauturbo. Wir haben also vieles getan, was Richtung Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum auch abzielt. Und diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Deutschland wird dann stark, wenn wir auf den Wachstumskurs zurückkommen. Und neben den ganzen öffentlichen Investitionen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, geht es ja auch darum, dass wir private Investitionen viel stärker haben werden, als das heute der Fall ist. Da hat es jetzt Initiativen gegeben, mit denen wir uns vor ein paar Tagen auch im Kanzleramt gemeinsam mit dem Bundeskanzler getroffen haben. Aber wir werden jetzt beispielsweise bei dem Deutschlandfonds auch daran arbeiten, dass wir noch viel mehr private Investitionen in Deutschland haben werden. Und alles das hilft, dass wir am Ende auf Wachstumskurs kommen. Das ist wichtig. Aber ich will ja auch sagen, das löst nicht alle Probleme, die wir im Haushalt haben.
Ja, und ich muss noch einmal bei den Schulden bleiben, denn die Schulden wachsen und damit auch die jährliche Zinslast, die wächst rasant in den kommenden Jahren. Sie selbst, die Bundesregierung, hat es vorgelegt auf fast 70 Milliarden Euro im Jahr bis Ende des Jahrzehnts. Was lasten Sie damit den kommenden Generationen auf?
Ja, aber Herr Fuß, ich will das nochmal deutlich sagen. Wir waren uns doch auch in der öffentlichen Debatte der letzten Monate immer einig. Erstens, wir müssen massiv in unsere Sicherheit investieren. Wladimir Putin ist eine Bedrohung für Europa. Er ist konkret eine Bedrohung für die Ukraine und er ist damit auch eine Bedrohung für die Sicherheit und den Frieden und die Freiheit in Deutschland. Und deswegen müssen wir das nachholen, was wir in den letzten Jahrzehnten auch an Investitionen in unsere Sicherheit vernachlässigt haben. Und das Zweite ist, dass wir uns einig waren in den Koalitionsverhandlungen. Und dafür hat es ja auch eine große öffentliche Unterstützung gegeben. Wir wollen in die Modernisierung, in Wachstum und Gerechtigkeit in unserem Land investieren. Und wenn man das macht, wenn man diese Rekordinvestitionssummen jetzt in die Hand nimmt, wenn man sagt, wir bringen unser Land voran, dann hat das natürlich auch Folgen für die Zinszahlung der nächsten Jahre. Das ist eine hohe Verantwortung, die wir übernehmen. Das ist eine hohe Verantwortung, die auch ich als Finanzminister trage. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst, aber ich sage Ihnen trotzdem, jetzt muss in die Sicherheit investiert werden, jetzt muss in das Wachstum, jetzt muss in die Infrastruktur, jetzt muss in die Gerechtigkeit dieses Landes investiert werden. Wir dürfen diesen Zeitpunkt, der gerade ist, nicht verpassen und deswegen ist es richtig, dass wir das jetzt tun.
Sie als Finanzminister, aber die Bundesregierung insgesamt natürlich, haben jetzt so viel Geld zur Hand wie wohl nie zuvor eine Bundesregierung oder ein Finanzminister. Das Ausgeben, das sehen wir heute, Sie sprechen die Investitionen an, aber das Kürzen, da fragen viele noch, wieso klappt das noch nicht oder weshalb hat die Bundesregierung da nicht zu Beginn zumindest an einzelnen Stellen ein deutlicheres Zeichen gesetzt, dass der Staat auch effizienter aufgestellt werden kann, dass der Staat auch auf etwas verzichten kann?
Wir sind jetzt seit 85 Tagen im Amt und wir haben konsolidiert, wenn es beispielsweise um die Personalstellen in der Bundesverwaltung geht, wenn es um Förderprogramme geht, wenn es aber auch zum Beispiel um die Oder-Quote geht oder beim Bürgergeld, haben Einsparungen jetzt stattgefunden. Aber ich sage Ihnen auch sehr klar, wir werden jetzt in harte Auseinandersetzung auch im Kabinett kommen. Und ich setze da auf die Unterstützung von allen Ministerinnen und Ministern. Wir haben eine Lücke zu schließen im Jahr 2027, die liegt über 30 Milliarden. Das heißt, es wird alle jetzt am Kabinettstisch fordern, dass wir diese Lücke schließen, dass wir auf Wachstum auf der einen Seite setzen, auf Strukturreform, auf Subventionsabbau, aber dass wir auch sehr klar sind, jede Ministerin, jeder Minister muss in den einzelnen Ressorts sparen. Da werde ich jetzt auf die einzelnen Mitglieder des Kabinetts auch zugehen. Ich habe eine hohe Erwartung, dass alle da mithelfen. Das ist vielleicht eine der größten innenpolitischen Herausforderungen, vor denen diese Regierung jetzt steht. Und das ist aber auch eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger, dass wir den Haushalt für 2027 vernünftig auf den Weg bringen.
Und Sie selbst haben es heute auch angesprochen. Sie haben Reformen des Sozialstaats für den Herbst angekündigt. Der größte Posten im Bundeshaushalt. Die Union will da am liebsten sehr deutlich kürzen. Die SPD will den Sozialstaat eigentlich nicht verkleinern. Wie wollen Sie da zu einer wirklich großen und grundlegenden Reform zusammenkommen?
Sie verstehen, dass ich jetzt nicht einzelne Ideen, die auch ich habe, dass ich die jetzt in der Öffentlichkeit präsentiere. Ich glaube, das hilft diesen Kommissionen immer nicht. Und ich will auch für mich sehr deutlich sagen, ich bin sehr zufrieden damit, dass wir einen Sozialstaat in unserem Land haben, der funktioniert, der Menschen hilft, die hingefallen sind, denen es nicht gut geht, der sich beispielsweise um Menschen mit Behinderung kümmert, der sich um Kinder kümmert, die in Armutsverhältnissen leben, der sich auch um Menschen kümmert, die gerade nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil sie krank sind. Und das macht Deutschland auch aus, dass wir einen solchen Sozialstaat haben. Und trotzdem bin auch ich der Überzeugung, dass wir zielgerichteter werden können, dass wir auch einsparen können in manchen Bereichen, dass wir auch genau hingucken müssen, wo vielleicht auch ein Sozialstaat missbraucht wird. Und dafür arbeiten wir jetzt in Reformkommission. Da habe ich eine hohe Erwartung, dass da vernünftige Ergebnisse vorgelegt werden und dass wir dann auch mit der Frage, wie wir den Sozialstaat effektiver und zielgerichteter ausrichten können, wir auch einen Teil dann der Haushaltslücke schließen.
Danke Ihnen für das Gespräch heute Abend. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Alles Gute.
Wir wechseln in die USA, bleiben aber beim Geld. Mit Spannung war heute Abend erwartet worden, wie der Chef der US-Notenbank entscheidet. Würde er etwa den Leitzins senken? Nein, er ließ den Leitzins stabil bei 4,25 bis 4,5%. Weshalb das so wichtig ist? Ein niedrigerer Zins könnte die Wirtschaft kurzfristig ankurbeln. Und genau darauf drängt US-Präsident Trump. Seit Monaten übt er öffentlich Druck auf Notenbankchef Powell aus. Eigentlich ein Tabu, um die Unabhängigkeit der Notenbank zu wahren. was die heutige Entscheidung bedeutet und wie es um die Beziehung der beiden Männer steht. Aus Washington, Kerstin Klein.
Kämpferisch, so zeigt sich Präsident Trump bei seiner Rückkehr in die USA gestern Abend. Doch schon da dürfte er geahnt haben, der Chef der US-Notenbank senkt den Leitzins wieder nicht. Allem politischem Druck zum Trotz. Als too late, zu spät, beschimpft Trump den Fed-Chef am Morgen. Seit Monaten geht das nun schon so. Alles nur, weil Powell sich weigert, Trumps Wunsch nachzugeben und die Zinsen zu senken. Wir haben einen Trottel als Fed-Chef. Ich versuche nett zu sein, aber er ist ein Schwachkopf, ein dummer Typ. Im April droht Trump gar unverblümt, Powell zu feuern. Ich bin nicht glücklich mit ihm. Wenn ich ihn loswerden will, ist er ganz schnell weg. Experten sagen, alle Präsidenten wollten niedrige Zinsen und damit billiges Geld. Aber Trumps Attacken hätten eine neue Qualität. Der Präsident will alle Institutionen grundlegend verändern. Die Fed ist eine davon. Und es ist dabei völlig egal, ob die Verfassung oder das Gesetz ihm das Recht dazu gibt, die Fed so unter Druck zu setzen. Bei ihm liegen alle Optionen auf dem Tisch. Kürzlich ließ sich Trump von Powell die Baustelle zeigen für den Neubau der Fed. Der wird teurer als geplant. Möglicherweise könnte Trump damit eine Entlassung begründen. Es sieht aus, als wären wir jetzt bei 3,1 Milliarden. Also statt 2,7 jetzt 3,1. Powell widerspricht. Sie haben noch ein drittes Gebäude hineingerechnet. Das wurde gebaut. Das war schon vor 5 Jahren. Was Trump heute nicht mehr wahrhaben will, er selbst hat Powell 2017 ins Amt berufen, lobte damals dessen Weisheit. Doch jetzt ärgert ihn, dass Powell auf seiner Unabhängigkeit beharrt, sich als einer von wenigen nicht Trumps Willen beugt. Auch heute nicht, als er die jüngste Zinsentscheidung verkündet. Eine unabhängige Zentralbank hat der Öffentlichkeit gute Dienste geleistet. Und solange das der Fall ist, sollte sie beibehalten und respektiert werden. Doch schon bald könnte Trump das ändern, ganz ohne Powell zu entlassen. Im Mai endet dessen Amtszeit. Und dann dürfte Trump einen Getreuen zum Fed-Chef ernennen.
Und wir kommen zurück nach Deutschland. Für eine glückliche Kindheit braucht es immer häufiger Pflegeeltern. Wenn Kinder in ihrer leiblichen Familie vernachlässigt oder sogar misshandelt werden, wenn Eltern überfordert sind, kann das dazu führen, dass die Kinder nicht mehr bei ihnen leben können, zu ihrem eigenen Schutz. Die offiziellen Zahlen zeigen, dass die Fälle sogenannter dringender Kindeswohlgefährdung im vergangenen Jahr um 10 Prozentpunkte gestiegen sind. Pflegeeltern werden also dringend gebraucht. Von ihnen gibt es in Deutschland aber viel zu wenige. Welche Herausforderungen es bei der Suche und der Betreuung gibt, hat Josephine Lütke mittendrin in der Nähe von Osnabrück erlebt.
Hier kommt das Schild.
Zu Besuch bei einer Familie mit 3 Kindern. Paula ist das einzige leibliche Kind von Lydia und Jakob. Weitere Kinder konnten sie nicht bekommen, wurden deshalb zu Pflegeeltern. Die beiden Jungs haben sie aufgenommen. Zum Schutz der Familie und der Kinder bleiben sie anonym.
Okay, wer geht oben auf den Mast?
Ach, ein Helfer.
Ein Helfer?
Ja, wie ist denn so der Alltag mit 3 Kids? Ja, anstrengend, ne? Einer heult immer, einer will immer irgendwas. Der ganz normale Wahnsinn. Gibt es denn auch Besonderheiten? Ja, also ich merke zum Beispiel, dass so Kleine, die kleben ganz doll. Also die brauchen schon viel, viel Nähe. Ich sollte den Raum am Anfang nicht verlassen und so.
Der Kleine ist vorübergehend als Bereitschaftspflegekind hier. Bis klar ist, wo er langfristig bleiben kann. In seiner leiblichen Familie spielten Gewalt und Alkohol eine Rolle. Der Große lebt seit 8 Jahren hier, wird vermutlich, bis er volljährig ist, bleiben. Seine leibliche Mutter hat eine geistige Behinderung und auch er selbst.
Der ist halt, wie er ist. Genau, wir haben den so angenommen, wie er ist. Und das macht es, glaube ich, einfacher. Irgendwann weiß man ja, wie so ein Kind tickt. Und dann, weiß man da auch mit umzugehen.
Und also diese Bereitschaftspflege, das machen Sie auch seit ein paar Jahren. gab es da auch schon schwierige Situationen?
Also wir hatten einen Fall von einem Baby, das hat Drogen und so könnte sich einen echt heftigen wohl auch. Und als die Kleine zu uns kam, da war die schon, hatte keine Medikamente mehr und so, ne? Also eigentlich schon fertig damit. Aber die war sehr unruhig die erste Zeit. Und da hatten wir eine Stoffbegleitung von 3 Stunden und so. Das ist natürlich sehr kräftezerrend.
Strapazen, die nicht viele Familien bereit sind, auf sich zu nehmen. Hier bei der Stadt Osnabrück suchen sie aktuell Pflegefamilien für 20 Kinder. Bundesweit sind es laut Hochrechnung des Bundesverbands der Pflege- und Adoptivfamilien mindestens 4.000 pro Jahr. Teambesprechung über aktuelle Fälle. Weil wir dabei sind, sind die Namen der Kinder verfremdet, die Schicksale aber echt.
Vernachlässigung ist ein Thema und das große Thema bei Bela ist Alkohol, dass die Mutter während der Schwangerschaft viel Alkohol konsumiert hat.
Ich hatte ja meine Pflegefamilie da ins Rennen gebracht und die wünschen sich ein Kind, aber haben gemerkt mit Bela, dass, also mit der ganzen Vorgeschichte, dass sie sich das nicht zutrauen.
Wenn sich in der Region niemand findet, suchen sie hier bundesweit. Denn kleine Kinder sollen möglichst nicht in einer Wohngruppe, sondern langfristig in einer Familie untergebracht werden.
Wir sprechen immer von einem Rucksack, den die Kinder haben. Und ich glaube, da sind halt auch viele Familien, die da vielleicht ein bisschen, die sich überlegen, möchten wir das, können wir das halt auch für unser Leben, für unseren Alltag, einem Kind da auch wirklich gerecht zu werden mit dem, was es einfach mitbringt.
Und das heißt möglicherweise auch, dass ein Elternteil nicht arbeiten gehen kann. Pflegeeltern bekommen einen Anerkennungsbetrag ausgezahlt, außerdem diverse Zuschüsse, je nach Bedarf des Kindes. Aber nicht einheitlich, zwischen mehreren hundert bis zu mehreren tausend Euro. Für die Kinder, so die Erfahrungen des Teams, sind die Pflegefamilien die beste Möglichkeit, sich zu entwickeln.
Wir erleben halt auch wirklich, dass man diesen Rucksack auch ein Stück weit neu füllen kann und neue Erfahrungen mit den Kindern machen kann. Man wird nicht gänzlich alles verändern können, aber man wird halt auch viel Entwicklung mitgeben können, also auch positive Entwicklung.
Kili, Kili, hier. Wo sitzt denn da?
Zurück bei Lydia und Jakob. Hier hat sich der Pflegefamilienalltag ganz gut eingependelt.
Es ist kein Unterschied, ob es dein leibliches oder nicht. Also Liebe wächst irgendwie, ne? Und da muss man sich einfach trauen, diesen Schritt zu machen. Man hat ja ganz viele Gespräche, man wird unterstützt, man kriegt Seminare. Das heißt, man weiß nachher ungefähr, wo die Reise hingeht oder wie es läuft oder wie es laufen kann. Es kann ja mal ganz blöd laufen, ne? Aber auch da kann man Unterstützung bekommen und muss das nicht alleine alles wuppen.
Lydia und Jakob wollen auch weiter Pflegekinder aufnehmen. Wie lange noch, das können sie noch nicht sagen.
Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Jens.
Eine Tsunami-Warnung hat heute früh die Menschen rund um den Pazifik aufgeschreckt. Auslöser war ein schweres Erdbeben im Osten Russlands. Die Flutwelle wurde dann aber doch nicht so hoch wie befürchtet. Das Epizentrum des Bebens lag vor der dünn besiedelten Halbinsel Kamtschatka. Mit einer Stärke von 8,8 war es das schwerste Beben dort seit 70 Jahren. Im gesamten Pazifikraum blieben die Schäden durch die Flutwellen überschaubar. Fast überall wurden die Tsunami-Warnungen inzwischen wieder aufgehoben. Erstmals haben mehrere arabische Staaten gemeinsam den Terror der Hamas verurteilt und eine Entmachtung der Islamisten gefordert. Die Hamas müsse ihre Herrschaft in Gaza beenden und ihre Waffen an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben, hieß es in einer Erklärung. Das Dokument wurde auf einer UN-Konferenz in New York vereinbart. Zu den Unterzeichnern gehören Ägypten, Jordanien, Katar und Saudi-Arabien. Für den Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus in Solingen mit 4 Toten ist der Angeklagte zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Wuppertaler Landgericht verhängte lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung gegen den 40-jährigen Deutschen. Der Mann hatte im Laufe des Prozesses gestanden, das Feuer im März vergangenen Jahres im Treppenhaus gelegt zu haben. Eine 4-köpfige Familie aus Bulgarien kam bei dem Brand ums Leben. Mehrere Menschen verletzten sich schwer, als sie aus dem brennenden Haus sprangen.
Wim Wenders malt meisterhaft auf filmische Leinwände Wirklichkeit und Fiktion, so wie hier in Der Himmel über Berlin mit Bruno Ganz, eins der Werke, die Wim Wenders zu internationalem Ruhm verhalfen. Filme waren für ihn anfangs eine Fortsetzung der Malerei mit anderen Mitteln. Er wollte ursprünglich Maler werden. Ob Film, Theaterinszenierung oder Fotografie, sein Blick in seinen Werken entfaltet beim Betrachten eine besondere Sogwirkung. Anlässlich seines 80. Geburtstags widmet die Bundeskunsthalle in Bonn dem Meister des Bildes eine Ausstellung. Rupert Wiederwald nimmt uns vor der Eröffnung schon mal mit rein.
Wim Wenders und sein Blick auf die Welt. Ein Blick, der beobachtet und in die Weite geht und, wie er es selbst nennt, liebevoll ist. So wollte er es auch von seinen Schauspielern in Der Himmel über Berlin.
Dieser Blick, dieser liebevolle Blick, das ist eure Hauptaufgabe. Und erst durch den Film und auch durch die Erfahrung des Films habe ich gemerkt, das ist auch meine Hauptaufgabe.
Eine Ausstellung, die heißt wie der Mann, dem sie gewidmet ist. Wim, Wenders in Motion. Zu sehen ein Lebenswerk, das beginnt mit den Skizzen und Malereien eines Jungen, der im Ruhrgebiet der Nachkriegszeit aufgewachsen ist. Der eigentlich Maler werden wollte, bis er seine Liebe zum Kino entdeckt.
Kino ist alles zusammengepackt in ein Ding. Alles, was ich geliebt habe in der Literatur, Musik und Architektur und Fotografie und Malerei, es war im Kino alles drin.
Ein Foto von einem Wim Wenders Filmset. Direkt daneben ein leeres Eckrestaurant, irgendwo in den USA. Wim Wenders Blick hat unser Bild der Vereinigten Staaten des letzten Jahrhunderts mitgeprägt. Amerikanischer Realismus im deutschen Kino.
Würdest dir was ausmachen, mir zu sagen, wo du hin willst, Treff? Da ist doch nichts, da hinten.
Orte stehen am Anfang eines Films, sagt Wenders selbst. Spielen eine große Rolle in seinen Filmen. Havanna, Kuba und seine Musik der 1950er Jahre. Ihn setzt Wenders ein filmisches Denkmal. Buena Vista Social Club. Ein besonderer Ort für Wenders, Berlin. Die Stadt, in der er in den 1980ern lebte und heute wieder. 1987 drehte er dort Der Himmel über Berlin. Ein Dokument einer Stadt, die es so heute nicht mehr gibt.
In Himmel über Berlin steckt auch ein Dokumentarfilm über diese Stadt drin. Und wenn Sie heute wissen wollen, wie das Leben in West-Berlin vor dem Mauerfall war, brauchen Sie nur den Film anzugucken. Der zeigt das besser, als das eigentlich ein Dokumentarfilm könnte.
Ein Raum mit meterhohen Projektionen, mit Szenen seiner Filme, wie dieses Nick Cave-Konzert in Berlin 1986. Sein Lieblingsraum, sagt Wenders. Hier zeigt er die Welt, wie er sie sieht.
Ja, von einem Meister seines Fachs zum nächsten, Carsten. Mit welchen Wetteraussichten können wir denn rechnen?
Mit sehr spannenden, mit kunstvollen Wetteraussichten. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel auch in den Beständen der Bundeskunsthalle ein mehrere Meter großes Werk von Gerhard Richter existiert, in dem ganz viele graue Wolken zu sehen sind. Spannende Wolken heute aufgenommen, und zwar auf der Insel Borkum bei stürmischen Nordwestwinden von Petra Quade. Auch diese Wolkenwand ist sehr schön und die Winde haben dazu geführt, dass diese Strandzelte hier einfach mal umgeweht worden sind. Aber diese Winde haben heute vor allem dazu geführt, dass wir im Norden Deutschlands, speziell im Norden Schleswig-Holsteins, heute enormen Dauerregen hatten. Wir sehen hier die Regenmengen, die Regensummen des heutigen Tages. In der Mitte ist es fast trocken geblieben. Es gab einige stärkere Schauer im Süden. Aber diese gelb-orangene Färbung hier deutet an der Grenze zu Dänemark, dort war es heute am nassesten. Und unmittelbar dort gingen, und zwar in Süderlügum, 109 Liter pro Quadratmeter im Verlauf des heutigen Tages herunter. In List auf Sylt waren es 75 Liter pro Quadratmeter. An diesen beiden Orten ist es aber aktuell trocken, wie die Regenradarbilder zeigen. In den letzten 3 Stunden hat sich dieser Hauptregen ein bisschen weiter nach Süden vorangearbeitet, hat den Norden Niedersachsens erreicht, auch zum Beispiel das Wacken Open Air Gelände. Auch Hamburg wird demnächst in dieser Verlaufe dieser Nacht mehr und mehr Regen bekommen. Weiter nach Süden bleibt es hingegen trockener. Und damit sind wir schon genau bei der aktuellen Situation und bei der Nacht. Da können heute Nacht auch noch eingelagert ein paar Gewitter dabei sein. Und ansonsten wird es vor allem im Norden weiter regnen. Und morgen Vormittag kommt dann hier im Westen dicht Bewölkung mit neuen Regenwolken heran. Der Nachmittag bringt morgen überall deutlich mehr Wolken als heute und Schauerwetter, wechselhaftes, durchwachsenes Wetter. Dann allerdings in Schleswig-Holstein am Nachmittag ziemlich viel Sonnenschein. 10 bis 16 Grad, das sind die nächtlichen Tiefstemperaturen. Tagsüber erwarten wir 20 bis 24 Grad, im Breisgau bis zu 26 Grad. Und mit Temperaturen von zumeist 20 bis 23, 24 Grad geht es am Freitag und Samstag weiter. Das wechselhafte Schauerwetter, auch mit Gewittern und nur wenig Sonnenschein, bleibt uns in den nächsten Tagen erhalten.
Fast alles dabei. Danke dir für die Aussichten, Carsten. Und das waren unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten blicken wir nun noch einmal ausführlich auf das Leben der Ausnahmesportlerin Laura Dahlmeier.
Im Anschluss geht es weiter mit den Bibi-Files, einem Dokumentarfilm über den Korruptionsprozess gegen Israels Premier Netanyahu.
Und wir sind morgen Abend gerne wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen um 22:15 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.